Wir kennen die Begriffe Vorwort, wem erzähle ich das, und Nachwort. Also Prolog und Epilog. Das heutige Thema lautet, der Kontext ist auch gleichzeitig der Predigttext. Das Thema lautet, somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Also unser Sujet heute, Sabbat, Schabbat. Mein Prolog ist aus dem Alten Testament abgeleitet und der ist sehr kurz. Nämlich das mosaische Gesetz fordert die Todesstrafe für Mord, wäre klar. Götzendienst, ja. Menschenraub auch. Zauberei, ja natürlich. Aber auch Ehebruch. Jetzt aber auch für Gotteslästerung, Beschimpfung der Eltern und Todesstrafe auch für das Brechen. Wir hatten Hauskreis, ja, am Freitag mit Mauros. Das Brechen des Sabbats, der Sabbatruhe. Die Todesstrafe wurde ausgeführt, entweder durch Steinigung, 5. Mose 13, 10, ihr braucht nicht aufschlagen, Verbrennen, 3. Mose 20, Vers 14, durch das Schwert und so weiter und durch das Hängen, Prolog, Ende. Das wäre einfach, es wäre nicht nötig. Es wäre nicht nötig gewesen, das hätte er sich auch sparen können. Und selbst wenn es passiert wäre, dass er gemerkt hätte, dass er da observiert wird, dass da welche mit ihren entsprechenden Digitalkameras rumrennen auf dem Kornfeld und versuchen, das Ganze dann auch noch festzuhalten, dass da welche in ihre Notizen machen und alles irgendwie verstauen, um es auch aktenkundig zu machen, um tatsächlich nachweisen zu können, wenn es zu einem juristischen Vorgang kommen sollte, selbst wenn er das gemerkt hätte, schlichtes Entschuldigung. Hätte doch gereicht. Sorry, war nicht so gemeint. Ich nehme meine Jünger zurück, ich pfeife sie zurück. Ist leider dumm gelaufen. Das wäre nicht nötig gewesen. Ja, nun mal, gut, man könnte ja behaupten, es war jetzt ein einmaliger Fall. Das kann ja vorkommen, die Geschichte da im Kornfeld. Und selbst wenn man meint, warum ist das so explizit dargestellt und warum ist das nicht nur im Matthäusevangelium, sondern wir hörten auch im Markusevangelium und warum auch noch im Lukasevangelium in gleicher Weise beschrieben. Es war doch ein einmaliger Ausrutscher. Herr, schenke das armseliges Menschenwort zu deinem lebendig machenden Wort werde. Amen. Freunde und Liebhaber der frohen Botschaft, auch die Bedenkenträger und die Zweifler unter uns, ja, selbstverständlich, fühlt euch willkommen. Ihr seid hier richtig. Und seid gegrüßt. Hier und jetzt, Zweifel ist angebracht, aber Glaube nicht, aber Glaube als ein Substantiv. Ist unser biblischer Bericht über den Sabbat ein einmaliger Ausrutscher? Das ist jetzt rhetorisch die Frage. Nein, ist er nicht. Warum? War schon deswegen nicht, weil nämlich direkt nach der Szene im Kornfeld, werden Sie es auch mitbekommen, da war noch ein weiteres Ereignis drangehängt und nämlich der Mann mit der, komischer Ausdruck, verdorrten Hand. Das ist eigentlich mehr so ein Laienbegriff, ja. Medizinisch würde man sagen, verdorrte Hand, was ist das denn? Das Ursache könnte sein arterieller Verschluss, Minderversorgung des Gewebes oder auch eine Nervengeschichte, rheumatische Erkrankung, könnte auch sein Lymphödem und auch noch ein oder zwei sogenannte medizinische Krankheitssyndrome. Nicht Symptome, Syndrome. Und das war ja nicht das einzige Mal, wenn wir versuchen, mal ganz kurz mit unserem Bibelradar das Neue Testament zu scannen, dann fällt uns auf, hallo, das kommt ja immer wieder vor. Da ist ja noch ein anderer Mann, der schon wie viele Jahre da krank da niederliegt am Teich Bethesda. Du weißt ja, du bist ja Spezialist für Zahlen. 40 Jahre. Minus zwei, okay. Sorry, ich musste dich einfach mal jetzt so. Jetzt bist du wach geworden, okay. Ach, du warst wach, nicht ganz wach, gut. Du bist meine Schwester, deswegen habe ich dich nicht gefragt. Also 38 Jahre da niederliegt und wann kommt Jesus an den Teich? Und an welchem Tag wird dieser Mann geheilt? Am Sabbat. Da ist er tatsächlich Anfang seiner Dienstzeit und er litt einen Synagogengottesdienst und da ist ein dämonisch belasteter Mann, Markus 1. Und natürlich wird er geheilt am. Da erleben wir die vergrömte Frau, die 18 Jahre darunter gelitten hat. Diesmal habe ich dich verschont. Mit all diesen Einschränkungen. Und da wird sie geheilt am. Ja, klar. Und der Synagogenvorsteher sagt noch, ihr habt 6 Tage Zeit zum Heilen. Jetzt müsst ihr das ja nicht am Sabbat machen. Dann kommt noch ein weiterer, dieser Wassersüchtige, der prall und aufgebläht aussieht. Nehmen wir an, Nieren und oder Herz scheinen in ihrer Funktion überfordert zu sein. Von ihm erfahren wir in Lukas 14, er wird geheilt am. Bitte, kein Drama bei all diesen Krankheitsbildern. Bitte richtig verstehen, ja. Ihr dürft jetzt mich nicht falsch verstehen. Die wären alle glücklich gewesen, wenn sie auch einen Tag später noch geheilt worden wären, nicht wahr? 18 Jahre, 38 Jahre stehen in der Agenda. Einen Tag später, da hing jetzt nicht ihr Leben daran, wenn sie sich schon 18 Jahre dahin schleppten, 38 Jahre da lagen. Es waren keine lebensbedrohlichen Lagen, das heißt, es ist doch kein Zufall. Das hätte er sich ja doch alles sparen können. Es ist auch keine bloße, sage ich mal jetzt so, Provokation nach dem Motto, ich will da euch eins reindrücken, euch Frommen. Ich suche den wunden Punkt bei euch. Doch so einfach geht es nicht. Jesus will nicht einfach so bloßstellen. Nein, mit der Folge, dass sie beraten, wie sie ihn umbrächten. Jesus weiß doch um den Sabbat. Hallo, wenn der Erfinder nicht darum weiß, ist ja irrsinnig, ja? Also Sabbat ist nicht irgendetwas, denkt an den Prolog, Todesstrafe. Sabbat ist etwas ganz Außergewöhnliches, und zwar für das jüdische Volk. Zuerst einmal, das können wir in keiner Weise irgendwie nachvollziehen für uns heute. Oder sehr schwer. Nicht nur, dass der Sabbat vom Schöpfungsbericht her angelegt ist, ja, noch früher angelegt, dass am siebten Tag der ewig seiende Rute, sondern dass in einer zweiten Phase er hineingenommen wurde in die Weisung, sage ich mal, in die Tora, in den Stein gemeißelten Dekalog, in die 10 großen Grundworte. Das ist schon mal, ich sag mal, ein Betonsockel, ja? Ohnegleichen, dass es diesen Schabbat gibt. So. Aber darüber hinaus wurde der Schabbat immer stärker verstanden als, das muss man sich auch noch mal in Erinnerung bringen, bis heute, das muss man sich als das entscheidende Zeichen, Erkennungszeichen der Bündnisgemeinschaft zwischen Gott und seinem auserwählten Volk. Die sagten, uns, Israel, hat Jahwe den Schabbat geschenkt. Das ist ein riesengroßes Vorrecht, dass er uns geschenkt ist. Das ist so der Grundgedanke in diesem auserwählten Volk Israel. Und in diesem Schabbat ist nicht nur der Anfang der Schöpfung gedacht, sondern auch das Ziel. Das Ziel der Schöpfung. Wenn einmal der Schabbat in voller Weise gehalten wird, dann bricht komplett die Heilszeit an. Und wer irgendetwas mit diesem Gott zu tun hat, der hält den Schabbat. Soweit die jüdische Denkweise. Ganz eindeutig, ganz, ganz klar. Man kann sagen, ohne Schabbat geht nichts, geht nichts, geht nichts. Und wir müssen ja sagen, wir jetzt hier das rückblickend, dass es sich in den letzten gut 2.500 Jahren bewährt und bewahrheitet hat. Das war das Überlebenszeichen der Juden. Das Schabbatfeier, die Schabbatfeier. Wir halten den Schabbat. Eine unglaubliche Bedeutung also dieses Tages. Wir halten zusammen in allen unterschiedlichen Kulturen und Zeiten der Heidenvölker, verstreut in allen Völkern. Deswegen sind die auch so sprachlich begabt, weil du kannst ja überleben in einem Land, wenn dessen Sprache du lernst. Deswegen sind die Juden das begabteste, sprachbegabteste Volk der Welt. Nicht nur deswegen. Die Gottesbeziehung und die Gottesgemeinschaft, das wird ausgedrückt mit dem Sabbat. Das ist also das anders ausgedrückt, das ist das Herzstück. Das Herzstück. Wir sind hier am Herzstück, am Innersten angelangt. Das muss man wissen, wenn wir am Sonntag als Heidenchristen diesen Text aus Matthäus lesen. Was habt ihr denn da für ein Problem? Manche von uns denken, was habt ihr denn da für ein Problem? Samstag, Sonntag. Ja. Ah ja, wir haben ja ein riesiges Problem, weil da jemand am Herzstück operiert. Das ist es. Wir sind im Herzstück und deswegen ist es nur eine erste Stufe der Auslegung. Wenn wir in ganz, ganz vielen Auslegungen verschiedenste Erklärungen zu unserem Text erhalten, die brauchen wir auch, diese verschiedenen Auslegungen. Ja. Wir sind wichtig, diese sind wichtig, zumal es ja auch noch weitere Vorschriften gibt aus der jüdischen Region, judaistische Vorstellungen und Auslegungen. Die gibt es und gab es, kann man sagen, so wie ein Bild, wie ein Zaun, der um das Sabbatgebot gezogen wird. Ja? Dass allein 39 Haupttätigkeiten mit einem Verbot belegt wurden, die wieder, natürlich, typisch jüdisch, in Untergruppen spezifiziert wurden. Sodass es scheinbar ganz klar ist, wie eigentlich der Sabbat zu erfüllen ist. Und da gab es entsprechende Sonderregeln. Natürlich gab es sie im Gesetz, Sonderregelung. Klar, wir erfahren natürlich im Gesetz, dass das Ehrenlesen erlaubt war. Das können wir nachlesen, aber das am Sabbat zu tun, trotz Hunger, das war das Kritische. Das alles, wie gesagt, kann man nachlesen in der Tora, den Weisungen. Aber das hilft nur in einem ganz bestimmten Teil, muss man sagen. Natürlich erkennen wir, dass man sagen kann, da kommt ja doch ein bisschen, sage ich mal, da kommt ja doch ein bisschen Kultkritik. Kultkritik, die schon im Alten Testament vorhanden ist, nach dem Motto, äußerliches, formales Einhalten des Sabbats bringt noch lange nicht zum Ausdruck, dass ich auch eine innere Beziehung zum Gott Israels habe. Es ist ähnlich das Gleiche, wenn wir sagen, Anwesenheit im Gottesdienst bringt noch lange nicht zum Ausdruck, dass ich eine lebendige Verbindung oder Mitglied bin in einer Kirche, noch lange nicht zum Ausdruck, dass ich ein Gotteskind bin. Das galt damals auch schon. Ja, die Kritik ist berechtigt, wohl auf niedrigem Niveau. Das scheint jedoch hier gar nicht das große Thema von Jesus gewesen zu sein, erstaunlicherweise. Wir werden sehen, wir kommen noch in weitere Argumentationsebenen hinein, das sind jetzt mal so niedrige. In 3 Wochen werden wir irgendwie bei 5 oder 6 angelangen. Ich sage jetzt einfach mal so. Wir sind hier quasi so auf dem Bible-Tracking. Heute. Deswegen ist ganz gut, wenn man versorgt ist, sich versorgt im Rucksack und entsprechend auch Vorrat dabei hat. Kann mich mal erinnern, auf einer Israel-Reise. Da kennt sich alles ein bisschen was aus in der Geografie Israels, also so mittendrin in Israel, ja, nicht im Norden, nicht im Süden, nicht im Westen, nicht im Osten, aber so beim Jordan, so sage ich mal, am Abhang des Samarischen Berglandes. Wenn man nach unten guckt, sieht man den, wenn noch, das Rinnsal, den Jordan. Und wenn man sich dann so nach links dreht, also schönen Tag, es war ein schöner Sonnentag, und guckt dann in diese Richtung, keine Wolke am Himmel. Keine Wolke mehr. Rundherum, man guckt noch ein zweites Mal hin. Ich habe selbst erlebt. Denke doch dahin, weil dann nach oben ein paar Winkel gerade, da ist doch eine Wolke. Vom Norden kommt eine Änderung. Und der Guide sagt zu mir, nee. Das ist das Schneefeld des höchsten Gebirges dort, Hermongebirge. So hoch wie Watzmann, Zugspitze. Das ist der Firn, Schneefirn. Das sah aus, als würde der schweben. 50, 60, 70 Kilometer entfernt, ja, nebenbei. Wir sind jetzt hier beim Jordan. Wir brauchen dann noch weitere Zeit, um dieses Bible-Tracking zu Ende zu führen. Heute in 3 Wochen seid ihr mal eingeladen. Fortsetzung diesbezüglich. Das und eben zwischendurch mal. Ich kann also jetzt nicht alles auslegen. Ich möchte es ein bisschen spannend machen. Auch. Also das scheint nicht das große Thema von Jesus gewesen zu sein. Diesbezügliche Interpretation gibt es ja ganz klar. Und es hilft auch nicht, wenn wir Heidenchristen behaupten, da siehst du es mal wieder, die nach außen demonstrierte Verhaltensweise bringt es eigentlich gar nicht. Es gibt das übergeordnete Prinzip der Liebe. Handel aus Liebe und alles wird gut. Ja, das ist so ein Schnulzi-Satz, ja, der unseren naiven Idealismus kennzeichnet, aber nicht das Neue Testament. Das hilft uns nicht, das Motto schwamm drüber. Das ist zu kurz gegriffen. Also das kann es auch nicht sein. In einer nächsten Auslegungsstufe hilft es uns schon zu erkunden und zu erkennen, dass hier Jesus tatsächlich auftritt und dabei dem Gegenüber klar macht, den Pharisäern, den Frommen, den Schriftgelehrten, kundigen. Ihr liegt falsch. Glasklar. In dem, was ihr kritisiert, liegt ihr falsch. Ihr habt, was das Herzstück eures Glaubens, was das Herzstück eurer Beziehung zu Jahwe betrifft, eine verkehrte Überzeugung. Nicht in Randfragen sind wir unterschiedlicher Meinung. Nicht in Details, sondern im Kern liegt ihr falsch. Und natürlich ist in unserem Text eine Negation drin. Klar, nicht wahr? Was ist falsch? Negation. Jesus bringt ihnen gegenüber zum Ausdruck, dass sie den Willen Gottes falsch verstanden haben. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer. Die damaligen Frommen haben im Herzstück den Willen Gottes falsch verstanden. Und deswegen sagt er, ihr müsst noch mal nachlesen. Ihr müsst noch mal nachlesen. Nicht nur, ich habe noch eine andere Idee oder noch einen anderen Vorschlag oder ich mache mal folgende Eingabe oder das ist mein Gedankengang, sondern dreimal sagt er, lest. Das könnt ihr nachlesen in der Tora. Da könnt ihr nachlesen bei David, wir hatten es ja gehört, ja. Das könnt ihr nachlesen im Propheten Hosea, kommen wir dann, wenn wir oben am Sammet sind, im gleißenden Sonnenschein, auf den Gipfel. Im Propheten Hosea, ihr entsprecht mit eurer Kritik nicht dem Willen Gottes. Hartes Stück. Es waren keine Gottlosen, die er vor sich hatte. Im Gegenteil. Damit kommt Jesus darauf zu sprechen, dass diese Art von Tora, man spricht davon Observanz, also Beobachtung, Beachtung von der Sabbat-Observanz, von dem Einhalten der Sabbatordnung, ja genau dem nicht entspricht, was wir ja ganz, ganz deutlich bei dem zum Christusglauben gekommenen Apostel Paulus wiederfinden, weil Saulus zu der Zeit wäre er noch woanders gestanden als Saulus. Er hätte sich auf die Seite von wem geschlagen? Der Pharisäer, der Rechtgläubigen, wie sie meinten. Mit aller Kraft und mit aller Deutlichkeit treten wir ein für die Sabbatobservanz, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir damit unserem Gott, ja was denn, dienen. Wir dienen unserem Gott. Doch der spätere Paulus sagt ja, die Tora, das Gesetz, das ist uns gegeben, das ist auch heilig, ja, das ist richtig und gerecht und gut, Römerbrief einfach nur. Ganz eindeutig, aber wir, die Menschen, sind von unserer Seite in gar keiner Weise in der Lage, wir sind gar nicht kompatibel, sind wir nicht, auch nur annähernd diesen Willen Gottes zu erfüllen. Da reicht es nicht, 39 Schutzgebote, um den Sabbat zu ziehen. Wir können noch einen Zaun installieren. Wir werden nicht in der Lage sein, diesen Weisungen noch überhaupt ein Gesetz so einzuhalten, das gilt für damals auch für heute nebenbei, ist ja klar, ne? Wie es dem Willen Gottes entspricht. Denn die Tora ist gegeben, wir wissen es, als was denn eigentlich, was ist der Sinn eigentlich? Das ist ja ein Beispiel, ein großer Schrei der Verzweiflung. Es ist wie ein großer Ruf. Es ist wie eine tief verborgene innere Sehnsucht, dass endlich der eine kommt, der für uns den Willen Gottes erfüllt und uns erlöst und befreit. Er, von dem Paulus schreibt, er, der unter das Gesetz, die Tora, geboren wurde, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, um die auch er befreite, um die er loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wow! Und Galater 4, Vers 5. Jesus setzt noch eins drauf und noch mehrere Sachen. Aber das Nächste, was er sagt, natürlich bringt Jesus gegenüber den Frommen auch zum Ausdruck, dass sie auch das Wesen des Ewigseienden falsch verstanden haben. Das ist der zweite Hammer und ich finde, der ist noch größer. Denn er sagt ja hier, Vers 7, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, Matthäus, Evangelium, wenn ihr das erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen, nämlich seine Jünger, nicht verurteilt haben. Zitat Ende. Also ihr Lieben, das ist ja wirklich eine scharfe Kritik. Kompromisslos, was Jesus da macht. Keinsterweise irgendwie entgegenkommend. Diplomatisch. Nein, nein. Ja, das ist eine scharfe Kritik. Ihr habt mit der Art und Weise, wie ihr mit dem Sabbat umgeht, das Wesen Gottes nicht verstanden. Ihr habt es nicht verändert. Muss er erstmal tief atmen, ja. Aber denkt an das Bild, Herzstück, am offenen Herzen operieren. Da gibt es keine Kompromisse für den Chirurgen. Wir können ja mal das machen oder mal das ausprobieren. Nein, kein Widerspruch. Ich, so Jesus, ich kenne doch den Vater jetzt. Das ist die Argumentation von Jesus. Ich kenne doch den Vater. Ich kenne ihn. Ich weiß, wie er ist. Ich weiß, was er will. Er hat euch das Sabbatgebot gegeben. Nicht als eine, wie ihr es vielleicht versteht oder wir auch verstehen würden heute, wie eine Belastung. Ach, auch das jetzt noch. Wo bleibt die Entfaltung, die Entwicklung meiner Persönlichkeit? Was auf euch liegt, nicht was gegen den Menschen gerichtetes wäre, was ein Zwang wäre, ein Druck auf euch wäre, sondern er hat es pro euch, für euch gegeben. Ja, dieser Gott ist einer, der an Barmherzigkeit interessiert ist. Das ist das Wesen, das tiefe Wesen Gottes. Barmherzigkeit, Güte, Gnade, alles gespeist aus dem, was er ist. Und was ist Gott? Liebe. Das steht in einem der Johannesbriefe. Das tiefe Wesen Gottes. Und ihr liegt in der großen Gefahr, das Wesen des Allerhöchsten zu verdunkeln, ja anders zu machen, zu verformen, wie es ja auch diesem Gottesmann, dem großen Gottesmann Hiob, passiert ist. Ja? Am Ende, Kapitel 42, sagt Hiob, mein Fehler war, so mit meinen Worten, ich habe den Ratschlag Gottes verdunkelt. Boah. Das ist bekannt. Das ist wirklich ein starkes Stück. Sie haben nicht nur den Willen Gottes verbogen, wir sprachen davon, und das Wesen Gottes verwandelt. Achtung, das ist jetzt keine Judenschelte. Er braucht nur in die 2000-jährige Kirchengeschichte zu schauen. Sondern jetzt, Sie sehen auch nicht, der letzte Punkt, dass Gott am Werk ist. Das sehen Sie da nicht, dass Gott am Werk ist. Das Werk Gottes haben Sie nicht im Blick. Es ist verdunkelt. Es ist, ich würde mal sagen, die mosaische Decke, wenn ihr wisst, was ich meine, vor Ihnen. Im Judentum, es war so ein Grundgedanke im Judentum, der Grundgedanke ist, wenn der Sabbat zweimal hintereinander, nacheinander völlig gehalten würde, dann hat das Reich Gottes angefangen. Es ist biblisch nicht belegt, aber Tradition im jüdischen Denken. Wenn alle, die zum Volk Gottes gehören, zweimal, das wäre also dann der Durchbruch, den Sabbat komplett halten würden, dann bricht die große Heilszeit an, der große Schalom. Und wer schafft denn dann die Heilszeit? Ach ja, genau. Dann schafft die Heilszeit das Jahwe zugewandte Volk, nicht wahr? Nach dieser Argumentation. Und dieses Werk, das müssen wir tun. Und jetzt kommt Jesus und tut was? Dieses Werk. Und wird schärfstens dafür kritisiert. Es ist verrückt. Es ist Wahnsinn. Und er tut genau am Sabbat dieses Werk. Er tut Gottes Werk. Er tut Gottes Werk. Er heilt den Mann mit der verdorrten Hand. Für den bricht das Heil an, richtig? Ja. Der hat Shalom pur erlebt am Sabbat. Er geht zu dem Mann am Teich Bethesda, der 38 Jahre lang, ein Leben lang gelitten hat und hilft ihm, dass er sich wieder aufrichten kann am Sabbat. Das ist doch Shalom, pures Heil im Leben dieses Mannes. Er kommt zu dieser verkrümmten Frau, die kann sich wieder aufrichten. Der Dämon muss gehen am Sabbat. Der Wassersüchtige verliert seine Erkrankung und erfährt persönliche Heilung. Heil, pures Heil. Und das kritisiert ihr? Ihr habt es komplett missverstanden. Die ihr euch doch so toll auswendig auskennt in der Tora, habt missverstanden? Merkt ihr, das ist wichtig. Das, was ich euch ausgeführt habe, ist wichtig und stimmt, aber es ist immer noch nicht das eigentliche Ziel, noch nicht der Auslegungssummit, Gipfel unseres Textes. Nein, nein. Und manches Mal besteht die Gefahr, dass wir auf den ersten Ebenen nämlich stehen bleiben und uns damit begnügen, mit der Kultkritik und der allgemeinen Liebesbeteuerung gegenüber formalistischen Gesetzessätzen. Manches Mal ist das die Gefahr, dass wir nur in der Negativstrategie verharren. Das liegt uns Menschen sehr. Das ist jetzt keine aufbauende, die Negativkritik ist keine aufbauende Kritik. Es gibt ja auch positive Kritik. Jesus beginnt hier mit der Negativkritik, hört aber nicht auf, wir werden es sehen. Also sehr seelsorgerlich, sehr seelsorgerlich. Da kann man vieles lernen. Ja, klare Kante, aber nicht nur Negation. Also, dass wir, wenn wir dann, wir laufen der Gefahr, dass wir nur in dieser Strategie verharren, nämlich betonen, dass Jesus sagt, ihr seid gegen meinen Willen, ihr seid gegen mein Wesen, ihr seid gegen das Werk. Das ist eine Falle, Tag für Tag auch für uns. Eine Auslegungsfalle hier, besonders für die, die sich darum bemühen, das irgendwie klarzumachen oder ein bisschen eine Auslegungsfalle. Damit erreichen wir nicht viel. Da stehen wir nur auf dem Niveau der Gottlosen in der Argumentation. Die anderen kennen das ja auch, winken ab. Wir sollten uns unbedingt vergegenwärtigen, dass Jesus in unserem Text nicht nur eine Negation aufbaut, sondern er baut auch eine Wortspielerei jetzt meinerseits. Er baut auch eine Position auf. Er will uns nämlich belehren. Er will uns belehren über das Herzstück. Über das Herzstück. Was haben wir gehört? Was ist das Herzstück? Aus jüdischer Sicht bringe ich am Sabbat zum Ausdruck, dass Gott sich mit mir verbunden hat, dass er mich erwählt hat, dass ich mich ihm gegenüber in einer tiefen Ehrerbietung das annehme und dass sich das durch mein ganzes Leben auch dann hindurchzieht. Und jetzt sagt Jesus, ich lehre euch richtig über dieses Herzstück. Und was er damit meint, nicht nur für die damaligen Juden, sondern genau auch so für uns hier, die Christusgemeinde hier in Neukirchen, heute, genau das wird uns dann spannend interessieren in einer kommenden sonntäglichen Auslegung unseres Textes aus dem Matthäus-Evangelium. Ich möchte noch mit euch beten. Erhabener Gott und unser himmlischer Vater, du lässt wirklich nichts unversucht, deine menschlichen Geschöpfe einen ganz neuen Weg zu führen, ganz neu in den Weg zu weisen zu dir, dem Herzstück für dein Auswahlsvolk Israel und dem Herzstück für jeden Menschen auf dieser Erde. Darunter tust du es nicht. Du tust es darunter nicht. Herr Jesus Christus, vergib uns bitte, dass wir oft diese umfassende, deine göttliche, deine Sichtweise vergessen oder sie so klein halten, dass wir sie durch unser Verstand kontrollieren können und dann glauben können. Aber das ist ja dann Aber. Das ist der Aberglaube. Nein, dazu wollen wir künftig nicht mehr zählen. Reinige unser Herz von unseren Sorgen, unseren Bemühungen, unserem Abstrampeln auf unseren Umwegen, Irrwegen, Sackgassen, religiösen Abwegen. Nein, das wollen wir immer weniger tun, Herr. Schenke uns hierfür immer mehr erleuchtete Augen des Herzens, damit uns mehr und mehr begreiflicher wird, was dein Wille ist, was dein wahres Wesen ist und was das weltumspannendes globales Werk einst werden wird. In Vollkommenheit. Und so bleibt uns nur die Anbetung. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.